Teil 3 der Hilfen für Betroffene von der Corona-Krise. Ja, hallo, heute soll es um die Anträge gehen. Ihr habt gemerkt, ich habe mich in den letzten Tagen nicht bei euch gemeldet, habe keine neue Folge aufgenommen und auch nicht hochgeladen. Ich wollte abwarten, wann denn jetzt die Anträge kommen, die man nun stellen kann. Das ist heute der Fall gewesen. Heute Vormittag wurden die Anträge freigeschaltet und viele meiner Mandanten und auch Bekannten haben diese Anträge bereits runtergeladen. Und natürlich, wie das immer so ist, wenn solche Schnellschüsse geschehen, stellen sich nachher mehr Fragen, wie das Ganze ausgefüllt werden soll oder nicht. Und deshalb möchte ich euch heute ganz aktiv meine Meinung zu diesem Antrag mitgeben und mit euch die einzelnen Punkte mal durchgehen, sodass ihr das wie eine Anleitung benutzen könnt, wenn ihr diesen Antrag jetzt ausfüllen wollt oder vielleicht auch schon ausgefüllt habt, aber noch nicht abgeschickt habt. Legen wir direkt los, damit es nicht zu lang wird. Oben ist klar, 1.1, ich bestätige, dass das Unternehmen die genannten Voraussetzungen erfüllt. Ist klar, wenn ihr da Nein anklickt, kriegt ihr kein Geld. Ja, ist klar, denke ich, ne? Wichtig ist darunter 1.3, da geht es um die Rechtsform und die Handelsregisternummer. Die Rechtsform, immer dran denken, wenn ihr Einzelkämpfer seid, dann ist es in der Regel die Rechtsform Einzelunternehmung. Und eine Handelsregistermnummer müsst ihr nicht haben, die habt ihr nur als sogenannter eingetragener Kaufmann oder als sogenannte Kapitalgesellschaft, GmbH. Das heißt, wenn ihr keine Handelsregisternummer habt, lasst ihr die weg. Ich glaube persönlich, wenn ihr sie sowieso weglasst, wird das auch nicht schlimm sein. Finanzamt Steuernummer kriegt ihr bei eurem Steuerberater oder die habt ihr bei euch auf dem Briefpapier stehen. Name der vertretungsberechtigten Person, das ist Punkt 1.5, das seid in der Regel ihr oder eben bei einer größeren Firma, der die Firma nach außen vertritt, also zum Beispiel der Geschäftsführer. So, das andere sind Eckdaten, das ist alles soweit relativ einfach. Bei Punkt 2 kommt die IBAN rein. Da bitte mein Tipp, versucht mal dieses Formular am PC auszufüllen und nicht auszudrucken und es auszufüllen. Ihr müsst immer dran denken, wenn alles ganz schlecht läuft, dann trägt irgendjemand das händisch um. Und dann ist es einfacher, wenn eure IBAN digital, also mit der PC-Tastatur drauf geschrieben ist, als wenn ihr das mit eurer krickeligen Montagsmorgens-Handschrift gemacht habt. Und ich möchte nicht, dass ihr kein Geld bekommt, nur weil die IBAN nicht lesbar war. Ja, dann schreibt ihr oben hin, Branche, das ist Punkt 3, denke ich auch, müssen wir nicht großartig drüber sprechen. Ihr wisst, in welcher Branche ihr seid, Gastronomie ist halt Gastronomie. Und wenn ihr freiberuflich tätig seid, dann schreibt eben hin, in welchem künstlerischen Bereich ihr zum Beispiel tätig seid oder ob ihr Unterrichte gebt oder was auch immer. So, Anzahl der Beschäftigten, da wird es jetzt das erste Mal spannend. Da steht, Anzahl der Beschäftigten, Teilzeitkräfte sind wie Vollzeitäquivalente, Klammer auf, 39 Stunden die Woche umzurechnen. Was heißt das? Beispiel, ihr habt 5 wirklich Vollzeitangestellte, die arbeiten 38, 39, 40 Stunden die Woche bei euch und ihr habt meinetwegen 5 oder 6 Aushilfen. Und jetzt ist die Berechnung wie folgt. Eine Aushilfe wird mit den tatsächlichen Wochenstunden gerechnet und die Anzahl der Geringfügigen, die dann insgesamt 39 Stunden pro Woche ergeben, zählen wie eine Vollzeitkraft. Also Beispiel, ihr habt 5 geringfügig Beschäftigte, davon arbeiten 4 à 10 Stunden, dann sind diese 4 eine Vollzeitkraft und ihr habt eine Stunde übrig. Oder anders, ihr habt 3 Leute, die arbeiten 10 Stunden in der Woche und eine, die arbeitet 9 Stunden in der Woche, dann sind diese 4 Teilzeit, also geringfügig Beschäftigten, zu zählen wie eine Vollzeitkraft. Das ist die Herleitung dieser Rechnung, das ist damit gemeint. Genau, dann haben wir darunter, die wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind durch die Corona-Pandemie eingetreten, ist auch klar. Von daher, jawohl, das ist relativ klar, diese Anklickfelder in diesem Monat ist von einem Umsatzrückgang von mindestens 50% auszugehen, ist klar. Ansonsten seid ihr gar nicht betroffen. Danach geht es um die liquiden Mittel, auch alles gut. Dann müsst ihr entscheiden, ob der Betrieb aufgrund von behördlichen Systemen oder Anordnungen geschlossen wurde oder ob ihr quasi nicht öffnen könnt, weil ihr sozusagen nicht direkt betroffen seid, aber weil ihr in der Kette steht und jetzt zum Beispiel nichts zu tun habt, weil eben die Gastronomie, mit der ihr ständig eine Belieferung habt, nichts zu tun habt. Aber dann dürft ihr natürlich dieses Kreuz setzen. Wichtig ist, bei dem Klick da drunter, beziehungsweise bei, das ist dann dieser Punkt 6.1, das habe ich jetzt schon festgestellt, heute ist einer der wichtigsten Punkte, auf die ich immer wieder angesprochen werde. Hier geht es meines Erachtens nur um unternehmerische Kosten. Also Krankenkasse ist damit nicht gemeint. Private Miete ist damit nicht gemeint. Mieten möglicherweise beim Freiberufler, wenn der von zu Hause arbeitet, ja, grenzwertig. Aber hier geht es um die fortlaufenden betrieblichen Sach- und Finanzaufwände. So ist es in Fett gedruckt. Das heißt, es geht um eure Pachten, also um die Geschäftspacht oder Miete. Es geht um Firmenkredite. Es geht um Leasingkosten bei Autos oder eben Leasingraten. Und dann steht da drunter, auch fett gedruckt, für den Monat der Antragstellung. Und da, ganz wichtig, wieder meine Meinung, ihr müsst diesen Antrag nicht in diesem Monat stellen. Wenn ihr in diesem Monat mit euren liquiden Mitteln hinkommt, dann dürft ihr die auch gerne erst im April stellen. Wenn ihr dann merkt, oh oh, jetzt bin ich tatsächlich betroffen, bisher hat das Geld gereicht, alles gut, es geht aber noch nicht weiter, ich stelle meine Anträge im April oder vielleicht im Mai. Und dann müsst ihr einfach bei diesem 6.1 die Summe der monatlichen Kosten eintragen. Und da rechne ich mir das so her, dass ich sage, wenn ich also dort monatliche Kosten von 3.000 Euro eintrage, die Hilfen sind ja für 3 Monaten gedacht, erhalte ich die Maximalsumme von 9.000 Euro. So lese und verstehe ich diesen Antrag. Dann haben wir 6.2. Das finde ich auch einen sehr, sehr spannenden Punkt. Auch da bitte kriegt ihr nur eine Meinung. Es gibt leider nichts Aktuelleres, weil es noch keinen Hinweis zu diesem Antrag gibt. Hier steht, mir bzw. meinem Unternehmen wurden für die nächsten 3 Monate ab Antragstellung, also Beispiel März oder April, ein Mietnachlass gewährt. Für mich ist ein Mietnachlass der Verzicht auf Miete, also anteilig zum Beispiel. Aber eine Mietstundung ist kein Nachlass. Deshalb würde ich sagen, selbst wenn ihr einen Vermieter habt, der sagt, ja, du kannst nächsten Monat die Miete bezahlen, ist das kein Mietnachlass. Das würde ich persönlich mit Nein ankreuzen, denn die Miete haut ja dann spätestens in 2 Monaten voll rein. So, danach kommt Punkt 7, das sind im Grunde die ganzen Erklärungen, die man ankreuzen muss, damit man sich rechtlich sauber aufhält, dass man weiß, dass man rechtlich saubere Angaben machen muss. Ne? Hier steht zum Beispiel, mir ist bekannt, 7.4 ist das, dass vorsätzlich oder leichtfertig falsche oder unvollständige Angaben sowie das vorsätzlich oder leichtfertige Unterlassen einer Mitteilung über Änderungen und so weiter subventionserhebliche Tatsachen darstellen, die dann entsprechend strafrelevant sind. Da bitte ganz wichtig, das ist gut, dass das so hart geschrieben ist, denn ein Gruß an alle Leute, die jetzt als Trittbrettfahrer auftauchen. Diese Hilfe, liebe Leute, ist für Leute, die in liquide Schwierigkeiten kommen. Das ist für die kleinen Unternehmen gedacht. Das ist nicht dafür gedacht, dass ihr euch jetzt mal eben, nur weil ihr schlecht gewirtschaftet habt die letzten Jahre, saniert. Das soll nicht der Fall sein und hier würde ich euch bitten, dass ihr euch moralisch verhaltet und denen das Geld gebt, die es auch wirklich benötigen und euch nicht versucht, daran zu bereichern. Es gibt Grenzsituationen, da bin ich total bei euch, aber wenn ihr nicht direkt davon betroffen seid, bitte stellt diesen Antrag dann nicht oder eben noch nicht. Genau, so, danach, wie gesagt, im Grunde bis Punkt 7.13 sind das alles Punkte, die ihr nur versichern müsst. Und ihr müsst bei 7.8 noch ausfüllen, ob ihr schon irgendwelche anderen Beihilfen bekommen habt. Das werden die meisten mit Nein ankreuzen. Und dann war es das auch. Und unter 7.13, ganz wichtig, gebt ihr eine eidesstattliche Versicherung ab, dass ihr nach bestem Wissen und Gewissen und auch wahrheitsgetreu geantwortet habt. Ja, und dann ganz einfach ausdrucken, unterschreiben, wieder einscannen und dann an die E-Mail-Adresse versenden, die oben genannt ist. Das ist die soforthilfezuschuss@ib-sh.de und dann wird eine schnelle Bearbeitung zugesichert. Mal gucken, was dann schnell bedeutet, aber ja, für die, die wirklich in Bredouille sind, bitte heute oder morgen fertig machen. Für die, die durchhalten und sagen, es ist noch nicht ganz so kritisch, vielleicht auch erst im nächsten Monat den Antrag stellen. Okay. Vielleicht abschließend noch 2, 3 Meinungen wieder. Ich weiß, mit Meinungen ist das immer so eine Sache, aber ich glaube, das wird es noch nicht gewesen sein, was die Förderung angeht. Ich schätze, das wird insgesamt nicht reichen. Vor allem geht heute ein Gruß von mir raus mit absoluter Nachvollziehbarkeit und auch ja, großen Fragezeichen an die Firmen, die aus diesem Raster fallen. Also sprich, was machen die Firmen, die 15 oder 18 oder 20 Mitarbeiter haben oder auch 30? Die sind zu groß, als dass sie in dieses Förderprogramm fallen und sie sind zu klein, als dass sie morgen oder übermorgen verstaatlicht werden könnten oder eine andere Hilfe bekommen. Da sehe ich momentan noch absoluten Nachregulierungsbedarf, denn ihr habt ja schon längst mitbekommen, dass die Größe eines Unternehmens nicht bedeutet, dass man unbedingt über sehr, sehr viele liquide Mittel verfügt. Denn der Staat hat ja jahrzehntelang propagiert, dass du gerne auch investieren sollst und dein Geld nicht auf der hohen Kante lagern solltest, um vielleicht auch Steuern zu sparen oder um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Es verdient niemand in diesem Staat Geld, wenn ihr euer Geld hortet. Und deshalb wurden die Firmen natürlich immer angehalten, um zu sagen, ja, ich investiere, habe weniger Geld auf dem Konto, aber ich habe eine neue Maschine, um produktiver zu sein. Und das Ganze kann jetzt dazu führen, dass man relativ schnell ebenfalls in einer brenzligen, liquiden Situation ist. Für diese Firmen muss dann im Grunde der Weg über geförderte Kredite vielleicht laufen. Ich habe nur so ein bisschen die Sorge, dass wir Firmen haben, tatsächlich mit 20, 30, 40 Mitarbeitern, die da weder das eine können, noch das andere wollen oder möchten oder müssen oder in welcher Form auch immer. Aber da bringen dann eben auch 15.000 Euro nichts. Das verpufft auf dem Weg dorthin. Okay, das soll es für heute von mir gewesen sein. Wenn ihr irgendwas habt, neue Erkenntnisse, gerne an mich, wie immer. Und ansonsten, mein Name ist Patrick Stöbe und immer dran denken, die Berater sind .net.